Eben als Sie sagen Sie nochmal, nein, sagen nichts, doch. Also er nimmt das auch, Brunner nimmt das nochmal auf und sagt eben, ohne das Geheimnis der Dreifaltigkeit bliebe also unverständlich, dass es uns überhaupt gibt. Denn dann müsste man sich die Gottheit als auf die Welt angewiesen vorstellen, wie das Heidentum es ja auch getan hat, und das wäre nicht der wahre Gott. Oder es fehlte ihm, wie dem Gott des Aristoteles, sagte nochmal, dass er nur sich selbst schaut und von der Welt nichts weiß. Die höchste Vollendung des Mitseins würde dann Gott fehlen. Wenn ich das Absolute so denke, wie er es ja denkt, als das Gute. Der unbewegte Beweger ist ja einfach das Gute. Das heißt, das liegt eben einfach nur rum und bewegt die anderen auf sich hin. Die Bewegung kommt von dort, von Gott her. Gott selber weiß von der Welt nichts und kümmert sich nicht drum. Die Formel heißt ja, Neusis nur Eseus. Er denkt sein eigenes Denken und bleibt in dieser Form nur für sich. Und da fehlt eben das Entscheidendste, was noch zum Personsein gehört, nämlich die selbstvergessene Sein für andere. Und dass von dort her wir eben glauben dürfen als Christen in der Gottheit selber. Der Vater, der seine ganze Göttlichkeit und alles an den Sohn weitergibt, der Sohn, der alles entgegennimmt und es eben auch nochmal weitergibt, und der Geist, der sein Empfangen ausdrückt. Und mit dieser Sachlichkeit des wissenschaftlichen Denkens, sagt dann Brunner, hängt auch zusammen die Ungeschichtlichkeit, die da hineinkommt. Braucht also eigens noch die Geschichtlichkeit, da hat er mal auch extra ein Buch drüber geschrieben, aus Brunner, über Geschichtlichkeit. Das sagt, Geschichte ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich im Sinn dieser Selbstentscheidung, der Selbstbestimmung, dass man aus sich selbst etwas macht, dass das hier mit hineingehört. So wie man eben auch sagen kann, die Philosophie vor und nach Christus ist ja nicht einfach so die gleiche, ohne große Wandlungen, sondern ist natürlich wesentlich was anderes inzwischen geworden. Und da wäre dann eben zu reden über diese zeitweilig lebhafte Kontroverse um die christliche Philosophie, das haben wir aber schon oft genug gemacht, das müssen wir nicht mehr machen. Heidegger, der eben ganz scharf gesagt hat, christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen. Wo er sagt, wenn er glauben könnte, würde er die philosophische Werkstatt schließen. Weil er meint, Philosophie ist nur Fragen und der Glaube gibt nur Antworten.
Wie ist das?
Heidegger sagt das so. Sagt nicht? Also wenn ich da glauben könnte, würde ich aufhören zu philosophieren. Weil er meint, die ist also nur zum Fragen da und der Glaube ist eben zum Antworten da. Das stimmt aber nicht. Und in beiden Fällen wird gefragt und geantwortet. Und in beiden Fällen wird übrigens auch geglaubt, wenn man eben Glauben bestimmt als die Gesamtdeutung von Fakten. So hatte ich ja gesagt. Glauben heißt philosophisch gesprochen eine Gesamtdeutung der Fakten. Ich lese etwas als etwas. Ein Bild als ein Menschen oder eine Reihe von Tönen als eine Sprache oder so. Das eine Mitteilung. Das wird ja alles schon mit diesem als nochmal gemacht. Also das Entscheidende ist nochmal dieses Kernwort, der Personenbegriff, und der stammt nun ja tatsächlich unstrittig aus den theologischen Diskussionen. Zwischendurch haben die Leute immer nochmal gesucht, das könnte ja auch anders sein, aber es ist nicht anders. Das Wort gab es natürlich vorher und hieß eben Rolle, wofür es ja auch passt. Deswegen bin ich ja gegen die Etymologie. Weil wenn ich was Neues denke, habe ich die Möglichkeit, entweder ein ganz neues Wort zu bilden oder ich nehme ein Wort, was schon da war, und dann ist das dessen private Etymologie und sonst wie und nehme dieses Wort in neuer Weise auf. Und so haben also die Christen aus diesem Begriff, der bei Cicero einfach noch heißt Rolle, Rolle im Theater, Rolle vor Gericht, Rolle in der Gesellschaft, die Platz, den man dort hat, ist eben erweitert worden in die Form, dass es gesagt wird, das ist der Kern von Person, von woher ich Ja oder Nein sage, über mich bestimme und antworte auf andere hin. Das wird ja dafür extra eingeführt. Und hängt natürlich aufs Engste mit Gottes- und Schöpfungsgedanken zusammen. Und von dort her meine ich deswegen, ist eben die Frage, und da muss man sich nicht wundern, dass der Begriff der Person, nachdem die Leute eben nicht mehr von Gott reden, dann geht auch der Begriff der Person verloren in dieser vollen Sache, sodass wir heute sagen, Person ist nicht etwas, was einfach ein Sein von vornherein ist, sondern Person hat nur, wer weiß, dass er eine Person ist und für sich eintritt. Deswegen sind also Embryonen und sind noch im Mutterleib befindliche Kinder und die Kleinkinder, der Australier sagt, bis zum zweiten Geburtstag ist also der Mensch eigentlich noch keine Person. Dann fängt er an, allmählich also so ein Ich-Verhältnis aufzubauen. Und Person ist eben nur der, der das weiß und tut. Das ist eben diese neue Form. Der andere Begriff ist dann weg. Und das kann man ja auch gut nachvollziehen, wenn man denkt, das rein biologische Geschehen ist in der ganzen Zufälligkeit. Wo soll das eigentlich, dieser biologische Vorgang, jetzt eine Qualität des Personalen haben oder so? So, das kommt ja dann erst durch die Menschen, sodass wir dann tatsächlich eben diese Form dann haben, zu sagen, der Mensch, das tun alle Religionen fast, da entsinne ich mich, wie Vossenkuhl vor 3 Jahren ein Wochenende gemacht hat in der Münchner Akademie über wann beginnt personales Leben, wo sich herausstellte, kein Einziger war dafür, das von Anfang an zu sagen. Das heißt, der Herr Hilpert, der Moraltheologe, der hat in einem ersten Teil seines Referats erstmal die römische Position dargestellt, dass im Moment der Empfängnis der Mensch beginnt. Er hat aber dann gesagt, das könne man nicht beweisen und das hinge so in der Luft. Also sie haben alle eigentlich nur gesagt, mehr oder weniger mit der Geburt. Übrigens auch das deutsche Recht sagt das eigentlich so. Es gibt eine wichtige Ausnahme, das sollte man wissen, im bürgerlichen Gesetzbuch, wo es dann um das Erbrecht geht. Und das ist, ich glaube, 22 geht das los, Paragraph 1922, das vom Erbfall losgeht. Und 1923 heißt, wenn da jemand zwar noch nicht lebt, aber schon gezeugt ist, so ist die Formel. Das ist das juristische Deutsch. Ja? Also wenn jemand noch nicht lebt, aber schon gezeugt ist, dann gilt seine Geburt als vor dem Erbfall eingetreten. So heißt also der Paragraph. Das heißt, der Embryo ist erbfähig. Sonst sagt das deutsche Recht auch sonst, also sagt eben, der Mensch beginnt mit der Geburt. Deswegen diese Formel, jemand, der noch nicht lebt, aber schon gezeugt ist. Im Paragraphen 1923. Dann gilt seine Geburt als schon vor dem Erbfall eingetreten. Dann erbt also der Nasciturus, wie der korrekte Ausdruck heißt. Ne? Also er ist noch nicht geboren und das heißt, er lebt noch nicht nach diesem Juristendeutsch. Ne? Aber es gilt als schon, also geschehen, weil er ja schon gezeugt ist.
Wenn es ums Geld geht, werden die
Korrekte. So ist es. Ja. Also es ist ganz, ganz interessant. Das wissen viele Leute nicht. Ne? Dass man das wirklich sagen muss, man kann nicht sagen, da ist gar nichts, sondern auch nach unserem Recht ist also der Embryo sehr wohl erbberechtigt.
Aber man kann ja nicht sagen, dass nicht eine personale
Konstruktion so ist es.
Verantwortlich war für die Zeugung. Auch.
Das ist eben die Frage. Das ist eben jetzt der andere Punkt, dass die Leute sagen, vielleicht er war eben noch keine Person. Die Frage ist, was soll er dann sein? Das habe ich Ihnen ja erzählt von diesem Reden da mit dem jungen Mädchen da, mit der jungen Frau in Nürnberg, da von der Amnesty International, der sagt, ja, das ist doch noch kein Mensch, das ist ein Embryo. Sag ich, ja, und was ist ein Embryo? Soll das ein Tier sein? Sind Sie da erstmal ein Tier? Und dann werden Sie also im Mutterleib noch aus einem Tier zu einem Menschen, wie stellen Sie sich das vor? Und dann hat sie auch gesagt, ja, das kann sie auch nicht. So ist es. Eben, Sie haben doch völlig recht, das ist ja kein Punkt. Zumal sich ja das verschiebt, wenn es dann also eine Frühgeburt gibt oder wenn bei irgendwelche Verletzungen sind, also dass man das Kind vorher schon rausholen muss oder so. Nachdem, wo es eben was rausgeholt ist, dann ist es jedenfalls da. Aber zu behaupten, vorher sei es ein Körperteil der Mutter, ist völliger Unfug. Dafür schickt ja schon der Keim, der auf dem Weg zur Einnistung ist, schickt ja schon also Botenstoffe, um dem mütterlichen Organismus zu sagen, hier, also bitte nicht mit mir oder so. Ne? Also, dass das da in Ordnung ist.
Ich würde sagen, es ist ja auch die Möglichkeit zum Selbstbewusstsein wichtig.
Reicht doch genau das.
In jedem Schlaf keine Person mehr.
Sagen die auch. Das ist eben genau der Punkt, dass die eben, ich behaupte auch, ich muss hier auf die grundsätzliche Möglichkeit gehen. Mein Beispiel war immer, dass wenn der Mozart uns besuchen würde, also da in Offenbach, dann könnte der kein Klavier spielen, weil wir keins haben. Natürlich kann der Klavier spielen, als grundsätzliche Können, aber konkret kann er nicht, weil keins da ist. Und ich darf eben jetzt nicht bloß diese konkrete Möglichkeit, also die nahe Möglichkeit, Rana würde sagen, die kategoriale Möglichkeit, sondern ich muss hier die transzendentale Möglichkeit nehmen, die grundsätzliche Möglichkeit, so wie ziemlich Einigkeit herrscht bei den Anthropologen in dieser platonischen, aristotelischen Definition, dass der Mensch sei ein Zoon Logon Echon, also ein Lebewesen, das das Wort hat, den Sinn hat. Und damit ist natürlich auch nicht gemeint, dass der jetzt also da schon sprechen kann. Und es gibt obendrein, das kompliziert die Sache ja nochmal, es gibt gar keine Sprache menschlich. Oder wollen Sie sagen, rülpsen, grunzen oder so etwas, das sei dann menschliche Sprache. Sondern es gibt gar keine Sprache menschlich, sondern man muss eine Sprache lernen. Deutsch, Französisch, Englisch oder irgendwas. In irgendeiner Form, trotzdem bleibt es bei dieser Definition, der Mensch ist ein Zoon Logon Echon, also ein Lebewesen, das grundsätzlich das Wort hat, das Sprachvermögen, aber eben nicht die Sprachaktualität, sondern das Sprachvermögen. Und so gilt ja auch, wenn diese grundsätzliche Anlage da ist, dazu zu dieser Selbsthaftigkeit, die sich aber erstmal noch entfalten muss, das reicht.
Und aber das fängt ja auch schon Stimmen.
Eben, das kommt ja sogar das nochmal dazu, aber das natürlich am Anfang auch nicht ganz, sondern eben schon, da muss schon etwas vergangen sein. Das ist wahr, aber man könnte sagen, also in der ersten Woche oder ersten 14 Tage ist da wirklich noch nichts, oder also was in diesem Sinn für uns greifbar ist. Ne? Aber trotzdem, es ist nicht, wir sagen das ja auch, und das halte ich für sprachlich völlig richtig, zu sagen, ich wurde gezeugt, ich wurde empfangen. Und nicht sagen, es wurde gezeugt und es wurde empfangen und hinterher wurde ich daraus.
Es wäre, ich glaube, für die Bewusstseinsentwicklung wäre es eben wahnsinnig wichtig, dass das eben ein Verbot bleibt.
Ja, meine ich doch.
Weil irgendwann, also gerade auch was töten und
belasten. So ist es.
Es ist ja ein Lernprozess.
Ja, ja.
Ich meine, wie auch immer ein Mensch dann entscheidet, also das ist eine ganz andere Frage, aber erstmal muss es doch wie ein Tötungsvorgang auch wahrgenommen werden, weil das in der späteren Entwicklung zu
genauso
wichtigen Veränderungen im Leben eines Menschen führen kann.
So sehe ich es auch.
Wenn es das Tötungsgebot nicht mehr gilt, was ja auch schon, man fragt sich ja in manchen Geschehnissen auch,
so ist es,
gibt es das noch, du sollst ihn töten oder
so
nicht?
So ist es, ja, ja.
Das gar nicht mehr geschrieben, ja?
Ja, ja.
Ja.
Ich meine, töten ist auch zu offen. Ich würde, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, wenn ich das hebräische Wort nehme, das müsste dieses Razach, müsste ich das wörtlich übersetzen mit eigenmächtig totschlagen. Also es ist, ich finde es nicht richtig, das Mord zu nennen, weil Mord heißt aus niederen Beweggründen, nicht? Aber bloß einfach zu sagen, töten, das ist zu offen. Und das ist also spätestens sprachlich sehr klar geworden, eben beim hebräischen Lernen, weil die ein Dutzend Worte für töten haben. Und man lernt sogar hebräisch ein Wort töten, katal, an einem der Wörter. Und da muss man also gucken, was das im Einzelnen heißt und bedeutet. Und dieses Razach, was da verwendet wird, also es ist ein anderes Wort, als was die Soldaten tun. Und es ist ein anderes Wort, was der Scharfrichter tut. Da gibt es wieder ein anderes Wort dafür und so, dass man im Einzelnen gucken muss. Und dieses Razach, das heißt wörtlich eigenmächtig totschlagen. Und das ist natürlich zu lang für die 10 Gebote. Deswegen gibt es diese beiden Kurzformen, entweder du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Beide sind nicht richtig, das eine ist zu weit und das andere ist zu eng. Nur darauf wollte ich hinweisen, also dass das da nicht richtig klar wird, von der Ursprache her. Und wo man das einfach wissen muss und dann sehen, dass man da zurande kommt. Also, der Mensch, nicht es wurde empfangen und es wurde gezeugt, sondern jeweils ich. Das ist der Punkt, der hier erstmal hingehört. Und dass man das also mitsieht, dass das hineingegeben ist. Und so ähnlich wie wir das hier überlegen, so ist eben zu überlegen, Gott selber kann nicht einfach eine Person sein, weil dann eben diese Möglichkeiten der Interpersonalität fehlen. Und deswegen muss man hier auf die Trinität wieder nochmal kommen und auf dieses Mitsein, was hier hingehört. Diese paradigmatische Rolle des Denkens, die erklärt, warum also die neuscholastischen Gotteslehren sich so selbstverständlich mit dem Gedanken des Absoluten als einer absoluten Person begnügen. Das ist tatsächlich merkwürdig. Das muss ich gestehen, habe ich ja auch lange auseinandergehalten erstmal. Ich habe gesagt, gut, wenn ich da meine Philosophie mache, rede ich immer nur von dem einen, also personalen Gott. Und dann theologisch, dann von der Trinität, bis mir dann hinterher eben klarer wurde. Und Spemann hat es ja sehr deutlich und sehr scharf gesagt, dass eben nochmal eine Person wesentlich interpersonale Vollzüge hat. Nicht Subjekt und Objekt. Subjekt hat mit den Objekten genug zu tun. Sondern Person braucht andere Personen, die sie anerkennt, denen sie sich unterwirft, von denen sie sich beurteilen lässt, wo sie Versprechen gibt, die sie halten soll, und vergeben gehört dorthin und alles Mögliche, was man dann noch so nennen kann. Das ist dann schon wichtig, sodass ich mit der Selbstliebe eben hinsichtlich des Absoluten nicht auskomme. Wenn ich sage, das Absolute liebt sich selber und das in dem Fall in Ordnung, weil es eben so toll liebenswürdig ist, dann ist es trotzdem ein Fehlen gegenüber der Weise, dass jemand anderer für jemand leben und sterben kann. Das meine ich, sei die Größe des Menschen, genau wie ich von den Kardinaltugenden, von den Vieren, die Tapferkeit als die eigentliche Preisnummer des Menschen als Menschen ist. Das haben wir nämlich, und das kann kein Engel. Ein Engel kann nicht für wen anders sterben. Aber wir können für jemand anders sterben. Und unser Gott auch. Weil der Mensch geworden ist. Und das ist tatsächlich das Äußerste, was hier noch einmal möglich ist und woran eben dann das gilt, was der Hölderlin dann über die griechischen Götter sagt, dass sie schicksallos wie der schlafende Säugling sind. Die sind unter unserem Niveau. Also die prügeln sich da oben rum. Und wenn man sieht, was der Hektor da auf sich nimmt, nicht, wie er sich verabschiedet von seinem Söhnchen und seiner Frau, und dann eben in den Tod geht, da reicht kein Gott dran. Das muss man einfach sehen, nochmal. Dass das da mit hineingehört. Und deswegen kann hier, wenn Gott wirklich nur Selbstliebe wäre, wäre er nicht wirklich das Absolute. Ich meine, dass man das nicht einfach abwehren kann, dadurch, dass man sagt, na gut, wir sind eben endlich und angewiesen auf andere, aber er braucht das nicht. Ich meine, das sei nicht die richtige moralische Intuition. Wie ich das genau beweisen kann, ist eine andere Frage. Ich würde eben das erstmal behaupten und sagen, dass diese Form der Selbstvergessenheit, des Einsatzes, der Hingabe, der ganzen Hingabe, dass das ein Schritt ist, den der Mensch dann Gott voraus hat, wenn der so wäre, wie diese griechischen Götter oder das Absolute sich hingeben können. Dass das Rang höher ist. Und das meine ich, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Wie man das dann hineinnimmt, ist eine andere Sache. Und Brunner schreibt dann, wohl keine grundlegende Lehre der Kirche spielt im christlichen Leben und im christlichen Bewusstsein der heutigen Zeit eine so bescheidene Rolle wie die Lehre von der Dreipersönlichkeit des einen Gottes. Und da würde ich noch hinzufügen, wie das Paderani auch gemacht hat, und unter den Christen selber schon. Also nicht bloß in unserer Gesellschaft, sondern unter auch den braven und frommen Christen selbst. Und das müsste anders sein. Sondern wenn das tatsächlich so wichtig und wesentlich ist, müsste das in unsere Spiritualität eingehen. alle auf diese drei Namen getauft und die Katholiken sprechen die auch immer noch mal bei jedem Kreuzzeichen, müsste das eigentlich stärker, also in unserem Denken und Fühlen und in unserer Spiritualität eine Rolle haben. Ja?
Also ich glaube, in der letzten Zeit, ich will ihn auch im Plural anzusprechen. Gott hilft uns.
Mhm. Also, ja. Eben, das Problem ist, wie man das macht. Das haben die sich ja auch gefragt. Fragt sich auch Balthasar. Sagte, gut, es gibt welche, die das hinbringen. Wenn man eben bei der Elisabeth von der Dreifaltigkeit guckt oder so. Also es gibt so zwei, drei Heilige, die das auch so probieren, dass sie die einzelnen Personen und dann nochmal die Trinität im Ganzen anbeten. Und dann kann man ja sagen, auch die Kirche tut sich da schwer. In der Regel ist es eben doch so aufgelöst. Es wird eben sehr oft Christus selber angesprochen und dann mit einem Ausblick auf den Vater. Oder es wird der Vater angesprochen und dann heißt es durch den Sohn, im Heiligen Geist. Nicht so heißen dann die, also weil es tatsächlich schwierig ist, damit umzugehen. So, eben, da sind sie, da ist es ja auch sehr schön, weil es da in der dritten Person geht. Ne? Und da ist auch leichter. So ist es. Nicht? So müsste eigentlich, wobei die Frage ist, was ist jetzt mit diesem Im gemeint? Da habe ich immer schon wieder den Verdacht, dass der Geist schon wieder zu kurz kommt. Weil wir eben diese Dreieinigkeit bei uns hier nicht erleben, läuft das darauf hinaus, dass eigentlich Vater und Sohn und der Geist heißt dann immer so, auch bei den meisten Kirchenvätern, das Band, das Geschenk, die Verbindung, die Liebe zwischen den beiden. Aber es taucht nicht auf, dass er geliebt wird und selber liebt. Weil wir eben bei uns nur diese Zweiheit kennen und dann sagen, gut, dazwischen gibt es nochmal, dass wir eins sind in dieser Zweiheit oder dass die Atmosphäre zwischen uns ist oder so wie jetzt die Luft zum Beispiel zwischen uns, damit ihre Worte an mich kommen und meine Worte an sie oder so, dass man sagt, da gibt es oder das Licht, in dem wir uns erblicken. Nicht? Also es gibt da so ein Drittes, aber das hat nicht diese, weil es keine Person ist, hat es nicht das, was ich eigentlich für die Trinität brauche, dass also jeweils jeder der Dritte ist, der sich freut, dass die beiden anderen eins sind und dahin nochmal eins werden, dass sie sich um ihn kümmern. Und dass jeder zugleich mit den beiden anderen nochmal wieder eine Verbindung eingehen kann, um auf die Weise zu zweit sich um den Dritten zu kümmern. Besser als alleine bloß.
Und das ist die ganze Gemeinschaft?
So ist es. Und die macht das eben in sich nochmal. Und das ist genau das, was man richtig denken muss, weil gab es auch so Probleme im Mittelalter, dass manche gesagt haben, muss ich eine Vierfaltigkeit nochmal draus machen, für die Göttlichkeit überhaupt oder so Geschichten. Aber das ist nicht so, sondern es ist der eine Gott und drei Personen und es ist keine Vierfaltigkeit. So wie die Dreifaltigkeit nach vielen, und das ist mir aufgegangen, wie ich da meine Hegelarbeit gemacht habe, dass der ganz bewusst sagen will, der Vater entlässt den Sohn aus sich und verbindet sich mit ihm. Und diese Verbundenheit, das heißt dann der Geist. Also keine drei Personen.
Gibt es nicht sogar bei Johannes diese Stelle, dass man den Vater und den Sohn leugnen kann, aber nicht die Stimme des Heiligen Geistes?
Also ja, er spricht vor allen Dingen, dass das auch eine unvergebbare Sünde ist. Das wird deutlich gesagt. Und das muss man von dort her verstehen, dass natürlich gibt es die an sich von Gott her nicht. Die gibt es nur, wenn einer sich nicht erlösen lassen will. Das tritt aber dadurch ein, dass ich den Geist ausschließe.
Weil er soll halt nicht diese Stimme in mir.
Ja. So eben, es ist eine Stimme, aber es ist ja mehr als eine Stimme, es ist wirklich ein Jemand, nicht, zu dem wir auch beten sollen. Und er ist in Gott eben dieser, der Empfangende. So sage ich, also der Vater ist der, der nur gibt. Der Sohn ist der, der empfängt und gibt. Der Geist ist der, der sein Empfangen gibt. Und deswegen können es auch nur die drei sein. So macht das schon also der Richard deutlich. Nicht? Die erste Person ist die rein Gebende, die zweite ist empfangend und gebend und die dritte gibt ihr Empfangen. Die ist nur empfangend. Er ist die Person des Empfangens. Und deswegen finde ich es so schrecklich, dass man da so lesen kann, das war auch gestern wieder im Radio zu hören oder so, Maria, die Mutter des Vaters, die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Da kriege ich zu viel. Das ist also eine alte Regel und die gefällt den Leuten einfach so, der drei, wunderschön, nicht, oder so. Dabei ist das katastrophal, nicht? Denn der Heilige Geist ist ja erstmal, was heißt hier, sind wir wieder bei der Frage mit dem Bräutigam und Braut, nicht? Und dann, was soll das jetzt eigentlich heißen? Er ist ja nicht der quasi Vater des Sohnes, sondern er ist der, der den Menschen erkräftigt zum Empfangen. Wie soll der Mensch also Gottes Wort empfangen können, unverkürzt? Wie soll das gehen? Und deswegen müssen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns empfänglich macht, dass er unser Herz weitet. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über ihn, er sei das Ohr in Gott. Und er ist der, der uns also unsere Ohren auftun kann, dass wir sein göttliches Wort hören können, dass wir das aufnehmen können. Also wir müssen ihn um Empfänglichkeit bitten und er kräftigt Maria zum Empfangen. Aber es ist nicht so, dass er so der quasi Vater da spielt oder wie das eine Dame gesagt hat, deren Namen ich gar nicht wiederholen will, da folge ich dem heiligen Thomas, der das immer auch weglässt, er hat gesagt, das ist der Spermaersatz, der Heilige Geist. Das ist also wirklich katastrophal. Das ist nicht gemeint. Sondern es wird geschaffen, eine neue Menschennatur in Maria und das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes, ja. Das ist das, was dort geschieht. Also das müsste man sehen und das wäre nötig, dass das bei uns stärker auftaucht. Wir haben in der Theologie wenigstens ein bisschen, man kann schon sagen, also das große Werk von Greshake über die Trinität und so auch andere, dass inzwischen davon mehr geredet wurde als zwischendurch, auch durch Balthasar und eben, dass wir den Richard überhaupt inzwischen auf Deutsch haben, den gab es ja gar nicht. Weil ja Thomas gesagt hat, das geht nicht, rational kommt man nicht zur Trinität, darum war das bis dorthin einfach untergegangen. Und dass Balthasar das aufgenommen hat, übersetzt hat aufs Deutsche, sodass das jeder lesen kann, inzwischen aufnehmen kann, das ist schon ein wichtiger Schritt. Aber dass man kann immer noch nicht sagen, das sei jetzt unsere Spiritualität. Und deswegen zittere ich ja immer jedes Mal, wenn da wieder der Dreifaltigkeitssonntag kommt, was ich dann wieder zu hören kriege und vor allen Dingen auch zu lesen in den Kirchenzeitungen. Nicht? Das ist ja wirklich schrecklich. Und was die da für Bilder machen und so, dann, um das zu probieren. Also das Zeugnis ist wirklich nötig, dass man das sehen muss. Und deswegen müssen wir das, meine ich, wir haben es ja jetzt heute auch nicht mehr bloß mit Atheismus, Agnostizismus zu tun, sondern wir haben es ja jetzt zu tun mit Juden und Muslimen. Aber ich finde nicht, dass das jetzt bis jetzt ein größeres Thema geworden ist. Weil die Leute immer solche Dinge umgehen und wollen das nicht aufnehmen und sagen, nein, da ist man lieber still oder sagt nichts. Während ich, als das sich so abzeichnete, habe ich gehofft, das würde also dazu führen, dass es endlich stärker beredet werden müsste. Und jetzt geht man aber wie die Katze um den heißen Brei und lässt das einfach weg. Während das eigentlich beredet werden müsste, ob wir nun, wenn wir mit den Juden reden, wir können nicht dauernd bloß immer über Auschwitz reden oder über Antisemitismus, nicht? Man müsste über sowas reden und man müsste auch mit den Muslimen reden darüber, dass das, was die sich unter Trinität vorstellen, falsch ist. Im Koran steht drin, Trinität ist Vater, Maria und Jesus. Und es hat solche Leute gegeben, die sowas gesagt haben. Das kann man ihnen ja einräumen, dass also der Mohammed so Leute getroffen hat. Genau wie das manche denken können, wenn die hier in bayerische Kirchen gehen und sehen dann dort drei göttliche Personen mit der Kronen und Heiligscheinen und da ist noch eine Frau dabei, die kriegt jetzt auch einen Heiligenschein und eine Krone drauf, dass dann sogar so ein Mann wie C.G. Jung sagt, aha, durch das neue Dogma da von 50 der Aufnahme Mariens in den Himmel haben endlich die Christen begriffen, dass man die Dreieinigkeit zur Viereinigkeit ergänzen muss. Und hat der C.G. Jung das 2 Tage gefeiert in Zürich, das Fest. Weil er eben sagt, dass der Mensch ist ja im Kreis und wenn ich im Kreis bin, dann bin ich also so drin und wenn ich das so verbinde, dann ist es der 4. Und er sagt auch, wir haben 4 Kräfte in uns und 4 also Strebungen und Richtungen in uns. Und in der Regel ist das Problem, dass einer von diesen 4 Strebungen uns ferner ist und fremder ist, sodass wir leben in einem Dreieck hier oben, bewusst, und das andere aber etwas weggeschoben, zeigt er dann. Das kann also die Materie sein, das kann das Weibliche sein, vor allen Dingen zum Beispiel, und so also verschiedene Dinge, die da in das 4. verschoben werden. Und er erinnert dann daran, dass es ja von Matthias Grünewald auch eine satanische Trinität gibt, 3, also drei Gesichter des Teufels, so wie es eben die drei Bilder Gottes gibt, hat er mal gezeichnet. Können Sie sehen, wenn Sie ein Buch über Grünwald aufschlagen. Und bei Dante ist es dasselbe. Da ist der Teufel in der Hölle, der sitzt ja in der Mitte und kaut auf drei Verrätern rum. Auf Judas, Brutus und Cassius. Zwei, also Cäsarmörder und dann eben der Judas. Das ist also auch da ein dreiköpfiges Wesen, was da in der Hölle sitzt, da im Eis. Und so entsteht also dann, wenn hier oben das eine drei, heilige Dreieinigkeit ist, entsteht dann hier eine höllische Dreieinigkeit. Und um die zu beheben, muss ich also diesen vierten Teil in das erste mit hineinnehmen. Steht auch bei den Hexen, bei Macbeth kommt es auch vor, wir sind drei, wo ist der vierte oder so ähnlich. Das zitiert dann auch eben C.G. Jung gern, also wo das so auftaucht. Und sagt, wenn ich dann die Vierheit mit drin habe, dann habe ich endlich ein integriertes, einen integrierten Entwurf zum Leben und kann hoffen, dass wir eben überhaupt ein integrales Leben bekommen, dass die Welt besser wird und richtiger wird. Die anderen redeten dann vom Wassermann oder so Geschichten, nicht, die da neu kommt und so. Und C.G. Jung sagte, nein, diese Vierheit ist die Lösung. Jetzt und hat das, wie gesagt, zwei Tage gefeiert in Zürich. Und von außen kann man sowas tatsächlich, wie gesagt, sehen, wenn man hier diese Barockbilder anguckt mit diesen drei göttlichen Personen, mit ihren Kronen und einem. Und dann ist jetzt die Frau nochmal dabei, dann sind es eben vier. Da muss man den Leuten erklären, dass es nicht so ist. Das muss man manchmal schon den Protestanten erklären, weil die meinen, wir beteten Maria an. Nicht? Das ist nicht der Fall, außer wir sind Franzosen, weil die jede Freundin anbeten. Je t'adore. Das ist also sowieso klar, aber sonst taucht das nicht so einfach auf. Nicht, dass man da nochmal gucken muss. Das wäre schon ein wichtiger Punkt. Also was da wird, wie man jetzt wirklich diese richtige Trinität denkt oder so fast, nicht? Das ist eben der Punkt. Und ich meine, dass die Dreiheit schon ein sinnvoller Gedanke ist, deswegen male ich ja immer das so mit dem Gott, ich und du dahin. Nicht? Wo dann ja wirklich diese Dreiheit dann da ist noch einmal, dass das ein Problem darstellt. Also, dass man sagt, das würde eigentlich hingehören und müsste man sehen, wie kann ich das aufnehmen und hineinnehmen, diese Bindung zwischen Mensch und Gott und dass wir gerufen sind zum Hörer des Wortes, dass er ist, so hat es Herr Paterana genannt, dass der Mensch der Hörer des Wortes, dass er ist und vollends dann durch das Gottwort in Person an uns, dass wir hier die Dinge nicht bloß richtig stellen, sondern dass sie sich eigentlich jetzt ja ins Unausdenkliche nochmal entfalten. Dass wir wirklich mit in Christus hineingenommen sind als seine Adoptivgeschwister in dieses innere göttliche Leben. Und diese Selbstverständlichkeit, glaube ich, die meine ich, steckt auch dahinter, wenn Anselm von Canterbury oder Richard von den Rationes Necessariae sprechen. Denn das ist ja der Sache nach eigentlich ein sehr gefährliches und missdeutbares Wort. Wenn der Anselm sagt, also Rationis necessariae, also notwendige Begründungen, dann klingt das so, als müsse das sein und sei zwanghaft, wie in der Mathematik. Aber das ist nicht gemeint, glaube ich, sondern gemeint ist, dass das in sich, in dieser, jetzt ganz wörtlich, in der Selbstverständlichkeit so sichtbar wird. Die ist eben von außen nicht zu sehen, sondern nur von innen. Und das habe ich ja, das wissen Sie, wie oft ich das schon betont habe, diesen Unterschied von innen und außen. Gedichte sind gemalte Fensterscheiben, von außen schwarz und dunkel, von drinnen leuchten sie auf. Sexualität und alles haben wir immer schon in dieser Form angesprochen, dass die Dinge von innen sichtbar werden und nicht von außen. Und das würde eben für so etwas natürlich auch gelten. Müsste es also von dort her hineingehen, dieses wirklich übermenschliche Geheimnis des dreifaltigen Gottes, dass das zugleich dann doch das menschlichste aller Gottesbilder ist, wie Brunner schreibt. Also der schreibt das einfach hin, der sagt, so unausdenklich übermenschlich das Geheimnis des dreifaltigen Gottes auch ist, so ist es doch zugleich das menschlichste aller Gottesbilder. So ein Satz, den kann man darüber nachdenken. Es ist eigentlich unausdenkbar, was soll das heißen, ein Gott in diesem Wir der Drei, dieses Miteins, und sagt er, und zugleich das menschlichste aller Gottesbilder. Eben, wenn Sie jetzt als Gegenbild sich denken, dann ist also jetzt ein unbewegtes Absolutes, das da bloß die anderen auf Trab bringt, weil es gut ist. Aber nicht die wirkliche Güte. Die sagen dann zwar, das ist Summum Bonum, das höchste Gut, aber sie haben keinen Gedanken daran, dass das höchste Gut kein Gut mehr ist. Denn das höchste Gut ist die Güte. Und die Güte ist gar nicht in sich. Denn eine Güte strömt sich aus an andere. Wenn ich Gott als gut denke, dann kann ich den versuchen, in die Tasche zu kriegen. Aber wenn er die Güte ist, dann biegt er mich kaum, dass ich bei ihm ankommen will, biegt er mich weg auf die anderen hin. Denn anders kann ich Güte nicht haben, als dass ich zu anderen Leuten gütig bin. Also ich muss mir klar machen, dass die höchste Form von Gutheit nicht die Gutheit ist, die Aristoteles definiert als das, was man will, sondern dass es um die Güte geht. Güte heißt, dass man anderen wohl will. Dass er das ist. Das ist die höchste Form von Gutheit, die Güte. Und das ist die These und die Arbeit der Arbeit von dem inzwischen ja Professor gewordenen und hier ja Studierenden auch, ich habe gesehen, er kommt auch wieder, wird auch wieder eingeladen, also Heeremann, der inzwischen ja Professor ist in Fallen da. Und ich habe also gesehen im Kommentar, im Protokoll des Senats, dass die ihm wieder also einen Lehrauftrag auch hier geben wollen, außer dort. Und das ist eine Arbeit, die bei Alba erscheinen wird, wo er das also zeigt, genau diese Form der Güte. Dass das die entscheidende Bestimmung ist, mit Kritik an Thomas und so, wo das hineingehört.
Wie heißt der?
Heeremann. Franziskus von Heeremann, der war ja hier auch öfter beim Seminar mit dabei, in einer Einheit und hat sich hier eben habilitiert mit einer Arbeit über eben die Güte oder Liebe, selbstlose Liebe, so ähnlich heißt es also in seiner Arbeit und die kommt jetzt in den Druck im Alba Verlag, wo das vorliegt. Das ist natürlich, ich komme da auch dauernd drin vor, denn von mir hat er das, das ist wahr, das ist ein Schüler von mir. Aber wo ich finde, dass es wirklich völlig durchgeführt und begründet ist von dort her, mit einer ganz deutlichen Kritik eben auch an Thomas bei allem Respekt. Also die eigentliche Form des wirklich Guten ist die Güte. Das muss man sehen, diese Bonté. Und das ist nicht nur eins unserer Bilder von ihm, sondern das ist uns von ihm uns zugesagt. Und ist das Ereignis zugleich dieser Selbstzusage. Und das wissen wir ja erst in dem fleischgewordenen Wort. Nur daher wissen wir ja das Ganze. Das ist also nicht jetzt, dass wir uns das ausgedacht haben, sondern das ist erfahren und kompliziert genug erfahren und probiert. Wir haben 300 Jahre darum gewurschtelt, 400, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, mit dem Arius und all den Geschichten, nicht? Dass man da wirklich sieht, nein, es ist also irgendwie trinitarisch und begriffen hat es natürlich bis heute auch noch niemand, wie sollte man da auch, nicht? Aber dass man es erkennen könnte. Also Person im Gespräch. Und das ist ja nach Hölderlin, machen wir ja nicht bloß Worte und wir sind auch nicht bloß Worte, sondern nennen uns ja Gespräch. Sagt, seid ein Gespräch, wir sind. Und hören können voneinander. Und das ist Hölderlin. Und der ist ja, also für Dieter Henrich ist der Hölderlin ja der größte von diesen ganzen deutschen Idealisten. Größer als der Hegel. Und deswegen ist der Hegel da auch so ein bisschen neidisch und ein bisschen ambivalent ihm gegenüber. Dass er hinterher dann nochmal krank geworden ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt und da kann man für sich nochmal extra nachdenken. Aber dass das hier in dieser Form aufgenommen wird, wir sind ein Gespräch, das sind wir, weil ursprünglich Gott ein Gespräch ist und sich entschlossen hat, diesen seinen Austausch uns mit hineinzunehmen in dieses Personengespräch. Das ist es eigentlich, dieses Personengespräch, dass das dabei herauskommt. Also das ist nicht irgendwie zusätzlich, sondern das ist deren Miteinanderreden. Und deswegen kann ich nicht den Geist jetzt als das Wort zwischen den beiden nennen, wie Hämmerle. Sondern das ist das Gespräch der drei. Und wenn wir eben seine Erscheinung sind, sind wir das gerade in dieser Form, dass wir ein Gespräch sind.
Also schon auch meine Frage, ich bin Wort seines Gesprächs.
So ist es. So meine ich. Das sind wirklich ein Gespräch, also auch nicht bloß ineinander, sondern wieder hier in diesem Dreigespräch dann, nicht? Wo das dann nochmal auftaucht. Und da drin steckt ja nochmal die Dreiheit, weil das ist ja zu wenig gemalt mit Gott, sondern hier muss ich ja eigentlich Christus hinmalen, nicht? Und der ist dann eben nochmal diese Dreiheit in Gott. Das G ist ja gar nicht richtig, nicht? Muss ich ja so nochmal malen, dass das dann nochmal so drin steckt in der Form.
Ihres Gesprächs.
Ja, ja, nicht? So ist es, daran haben wir teil. Ja, das ist also der Punkt, den ich von dort her sagen wollte. Dann haben Sie ja alle da diese Zettel da gekriegt. Jetzt muss ich noch was sagen, was weniger schön ist, dass ich nämlich mit diesem Wintersemester hier aufhöre an der Hochschule. Das steht bei denen in der Verfassung drin, in deren Verfassung, dass ich eigentlich schon im Winter hätte gar nicht da sein dürfen. Weil da drin steht, nach dem 80. geht es nicht mehr. Wir sind zwar keine Kardinäle, aber die haben das irgendwie so eingeführt und reingenommen und haben das also bei mir so durchgehen lassen, weil ich schon ein bisschen so eine Ausnahme bin. Denn ich habe als erstes in dieser Hochschule geredet, das war im Oktober 68. Da war sie noch gar nicht hier. Dann war sie noch in Pullach. Dort. Und deswegen haben die das so ein bisschen so erstmal so nichts gesagt oder so und haben dann schon gesagt, ja, also irgendwann müsste man da gucken, während sich damals beim Professor Schäffler haben sie sich genau daran gehalten. Der hat ja auch hier aufgehört damals, der wird dieses Jahr 90, aber hat im 80. Jahr aufgehört. Ich habe jetzt also ein Jahr hier noch gemacht, obwohl ich gar nicht durfte, eigentlich nach den Regeln, aber weil man dann so eine Ausnahme halt gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann ich aber nicht am letzten Tag erst sagen, am ersten auch nicht. Und dann hat der Rektor gemeint, ja gut, das soll ich dann halt vor Weihnachten sagen, dass wir das machen. So dass das eben, das ist natürlich, also für mich ist es auch keine Freude, nicht? Mit allem, wie es ist, aber es ist halt so. Die Dinge haben auch, wie ich immer von der Musik geredet habe, die muss ich an der richtigen Stelle aufhören können auch. Habe ich schon gar nicht an der richtigen Stelle aufgehört, sondern schon ein Semester dazugekommen noch.
Ja, aber vielleicht soll er eben, Sie haben es ja gerade zitiert, das Gespräch nicht aufhören.
Ja, eben.
Sein Gespräch, wir sind.
So ist es, ja, ja.
Da für mich da hinter diesen Gedanken auch, sind wir eigentlich erst Menschen? Ich meine, da kommt eine schwierige Frage auf. Wir sind ja Menschen.
Und so ist es.
Trotzdem ist die Menschwerdung angesagt.
So ist es.
Das wird ja erstmal Widerspruch.
So ist es, ja.
Ja. Da muss ich ja als ja. Menschen nehmen.
So ist es,
trotzdem
ja.
Trotzdem braucht es diesen Prozess.
Ich meine, ich wollte es nur nicht also verschieben bis auf die letzte Stunde dann da im Januar oder so, nicht? Und so haben wir dann gesagt, hat der Rektor dann gesagt, also der Präsident, wie er ja hier heißt, dann sagen wir es dann. Wahrscheinlich ist auch beim einen oder anderen schon Ihnen durchgesickert, weil in so einem Haus kann man ja doch Dinge nicht alle, also dann so wirklich dann da sub sigillo lassen. Aber jetzt ist es eben so und jetzt sage ich es eben.
Können wir bei Augsburg und München nicht eine Lösung finden, die also in Nachfolge von...
Ja, ja, ich meine, das ist nicht meine Sache, das müssten, also ich habe dem Präsidenten nur gesagt, also ehe sie mich rausschmeißen, verabschiede ich mich. So, einfach so und das ist natürlich auch nochmal nachvollziehbar, denke ich. Nicht? Dass ich sage, nee, dann sage ich schon mal, was dann Leute anbieten als Lehrauftrag, das steht auf einem anderen Blatt. Ich weiß auch nicht, warum die zum Beispiel dem Professor Schäffler nicht vorher also gefragt haben, ob er nicht da was machen könnte oder wollte oder so. Das ist alles nicht meine Sache, wie Sie verstehen werden. Nicht? Das, ich will da auch nicht dran kleben. Ich sage ganz offen, der Präsident war mir wirklich sehr dankbar, weil er sagt, er hat schon auch mit Jesuiten erlebt, wo es sehr schwierig war. Die wollten einfach nicht aufhören oder so, aber es steht auch in der Satzung drin oder so. Und war mir tief dankbar und richtig froh, als ich gesagt habe, hören Sie, also Sie hatten da schon mal so angefangen, so zu reden, dann sage ich mal was und sage tatsächlich, also nein, dann machen wir es doch so, dass ich es dann von mir aus sage oder so. Und war mir sehr dankbar dafür. Ja, also das sind hier die Räume, dann ist es die Frage der Fahrt und ich kriege ja hier auch nochmal, das kann man immer sehen, wie viel das ist oder nicht ist, nochmal auch was gezahlt, kriege ja noch ein kleines Honorar noch. dass er noch hineinkommt. Das, da könnte man auch drüber reden, das müsste nicht sein.
Aber Unterkunft
kriege ich ja hier, also bis jetzt, und das zahlt eben auch die Hochschule, zahlt das an, die, an das Jesuitenhaus. Also die haben ja eben diese Übernachtungsmöglichkeiten hier und das rechnen die untereinander ab. Früher war das ja alles irgendwie eins, aber inzwischen haben die ja da immer diese, wie heißen diese Betriebsprüfungsfirmen oder so, diese, die da immer unterwegs sind und alles da so mischen. Das haben wir in St. Georgen auch, seither ist da das Arbeitsklima sehr gestört, weil man alles so zerrupft hat. Also da gibt es die Küche für sich und dann die Jesuiten für sich und die Hochschule für sich. Anstatt dass man irgendwo sagt, ich hole mir jetzt eine Flasche Wasser, geht gar nicht, weil man immer gucken muss, zu welchem Laden das jetzt eigentlich gehört oder wie. Und dann muss das da abgerechnet werden, dort abgerechnet werden. Warum man sowas macht, weiß ich nicht. Man macht es jedenfalls. Die haben es jedenfalls gemacht und haben diese Firma da, die da überall dahin zieht mit diesen Sachen immer, haben die Jesuiten eben auch in ihren Häusern rumgeschickt. Und wie gesagt, wo ich sah, also eigentlich nur, ich gehöre ja auch zu den Angestellten in diesem Sinn da in St. Georgen, was ich dann höre zum Teil von den Kollegen oder Kolleginnen mit der Dame, die an der Pforte ist oder so, die sind alle seither eben ein ganzes Stück sauer von der Art, wie da die Dinge gehandhabt werden. Aber das ist ja bei der Bahn dasselbe, nicht? Zwischen Fernverkehr und Nahverkehr klappt ja auch nichts oder so. Das ist, weil jeder da so seine Sachen macht und die hat. Oder so, also ich merke es überall in diesen Formen, dass man sagt, das wird irgendwie alles so zerteilt und einzeln gemacht, aber das funktioniert nicht besser dann, sondern im Gegenteil. Zum Warten also die Lokalzüge nicht auf die Fernzüge, sondern nur die Fernzüge auf die Fernzüge, weil die Lokalzüge, wenn die zu oft fehlen, müssen die wieder zahlen an das Land, in dem sie sind, und das wollen sie nicht, also fahren die einfach weg. Nicht? Sodass man also zwar umsteigen kann von Fernzucht zu Fernzucht, aber es ist sehr schwierig im anderen Fall. Das habe ich wiederholt erlebt.
Das auch mit dem 80?
Die haben das auch, auch diese Regelungen, auch so. Nein, die 80 gibt es bei denen nicht, nein. Das habe ich auch sonst nirgendwo gehört. Ich weiß auch nicht, wer das hier reingemacht hat.
Das hat's. Und der Lops, als der hier gelehrt hat, also ich...
Der war doch immer noch da.
Der war doch
ja, da hat man überhaupt nichts gedacht. Das haben die irgendwann hier eingeführt, einer von diesen Rektoren. Der späteren, sicher auch nicht Keller, der macht sowas, der Uwe macht sowas nicht, nicht? Sondern es ist irgendwie, also der, wo ist der Keller, also nicht, da muss man also dann nochmal gucken, aber irgendwer hat das dann eingeführt und gleich in die Satzung hinein und wie gesagt, den Kollegen Schäffler hat es auch getroffen und seither ist er auch nicht mehr da gewesen. Nicht?
Also, vor kurzem
war ich
in
der Küche,
Vater Paul.
Ah ja.
Immer seine Nachmittage gehalten und hat mit einem festen Kreis gehabt. Und eines Tages war er draußen, weil er jetzt 80 ist. Jetzt darf er nicht mehr weiterreden mit uns. Dann haben sie irgendwo in die Pfalz gesetzt.
Aha. Das ist ja wirklich merkwürdig, ja. Also, jedenfalls. Noch verabschiede ich mich nicht ganz. Wir haben ja noch zwei Veranstaltungen im Januar. Einmal am 13. und einmal am 20. Nicht? Und dann gibt es erst einen Abschied, aber ist Sie sollten... Ja, jetzt bin ich fertig damit und dann würde ich eben im Januar, haben wir dann eben noch die beiden Stunden, dass ich wenigstens ein bisschen was zu Pascal mache. Ich habe es heute schon mitgehabt, weil ich nicht wusste, wie lange wir brauchen. Das hängt ja immer auch so ein bisschen ab, was mir noch einfällt und was Sie beitragen oder so. Jetzt sind wir aber wirklich bis dorthin gekommen. Und dann war es das eben und dann mache ich eben im Januar dann Pascal dann. Die beiden Stunden nochmal.
Auf alle Fälle ist es sehr schade, dass bei dem schönen Gespräch auch die Hochschule es nicht benutzt hat, unter Umständen sich auch damit auseinanderzusetzen.
Ja, eben.
Ja, das ist ja das Entscheidende auch,
ja.
Dass man sich diese Gelegenheit, dass wir hier sind, das
so
wird
ist
viel
es.
Zu wenig genutzt,
ja.
Und schleichen dann irgendwie eben.
Ja, ja.
Aber ich
ja.
Meine,
so ist es, ist klar. Ja. Gut, es sind ja auch durch diese neuen Regelungen da von Bologna und so gibt es ja auch weniger Studenten, sondern es sind ja eigentlich kaum Studenten. Nicht? Jetzt, das ist ja auch so ein Unterschied, den haben wir bei uns in St. Georgen, ist das natürlich auch so ein Punkt, dass das eine Rolle spielt, für was sind die dort haben. Dort mache ich immer noch ein Seminar, immer am Montag, 2 Stunden, aber jede Woche eben für die Gasthörer. Das ist entstanden, weil irgendwann wollten da die Studenten nicht mehr mit den Älteren zusammen. Die wurden immer ängstlicher oder früher waren die mal frecher und wilder und jetzt haben die gesehen, die wissen mehr oder sind da mehr dran oder so. Die wollten nicht mehr, die kamen nicht mehr, auch zum Kummer der Gäste. Und dann hat der Rektor mal gesagt, wie wäre es denn, sie machten einfach dasselbe zweimal. Einmal für die Gäste und einmal für die Studenten und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe also denselben Stoff dann eben am Mittags, weil die Gäste dann zum Teil noch weiter wegfuhren mit dem Auto, mit dem Zug oder so, mittags und habe dann später so um 5:30 dann ein Seminar gemacht für die Studenten. Und jetzt nach der Emeritierung, das war 2005, Abschiedsvorlesung passenderweise am Aschermittwoch, dass ich da gesagt habe, gut, dann wollen wir Emeriti nicht was für die Studenten weitermachen, um den jungen Kollegen nicht die Hörer wegzunehmen, aber dann mache ich eben weiter das Seminar für die Gäste. Und da kommen immer noch, also jetzt vor Weihnachten ist es wieder schwieriger, weil die dann auch mehr zu tun haben, dann müssen die natürlich, haben die Babysitten und allem so darum, aber an sich sind das gut 30 Leute immer noch, die da kommen und wo wir dann eben weiter machen, was wir tun dort.
Aussetzungen ja. Könnte man ja auch ändern. Nicht?
Ja, an sich kann man sowas natürlich ändern, ja klar. Die Frage ist, ob man das will oder ob das geht. Und es kann ja sowieso jeden Tag zu Ende sein. Man weiß es ja nicht. In Not, dann geht es eben halt nicht mehr. Das ist ja auch völlig klar, dass man sagen kann, gut, man kann sagen, schön, dass es jetzt noch geht, wo man mir gar nicht so ansieht, dass ich 80 bin oder so und dass ich das wirklich gut dann noch machen kann oder so. Das kann ja aber jeden Moment anders sein. Und insofern kann man auch wieder sagen, es ist so, wie es ist und nach der berühmten Regel, man soll aufhören, wenn es am besten ist oder so ähnlich. Also, okay. Ja, also der.
Ja. Ich meine, gerade bei Philosophieprofessoren, ja, man soll die Leute dann hören, wenn sie älter sind, nicht die
ja.
An den Spiegelstrichen.
So ist es, so ist es. Ja, also das gehört, natürlich, das gehört alles nochmal mit da hinein und es ist halt so. Ne? Dass die so da gucken. Also. Einige sehe ich ja von Ihnen morgen noch, nicht? Aber das im Ganzen so, morgen sage ich dann dasselbe eben für die Leute, dann, die dann da neu da sind auch, in derselben Form. Nicht? Danke. Und Sie sind wieder so lieb.
Ja.
Sachen damit, das kriege ich hier rein.